Danke, Jesus. Dankeschön. Ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch allen ein gesegnetes, übermäßig volles neues Jahr 2012. Amen. Wer kann ein übermäßig voll übergeschüttetes, gedrücktes, gerütteltes 2012 gebrauchen? Halleluja. Hände und Füße ausstrecken. Halleluja. Ich habe einfach auf dem Herzen, dass das wirklich ein Jahr des Segens wird, nicht mehr ein Jahr des Kampfes und des Bittens und Bettelns, sondern ein Jahr des Empfangens, ein Jahr der Ernte dessen, was in den letzten Jahren gesät wurde. Ich habe eine leichte Erkältung, ich bin nicht sicher. Hört sich das mit dem Mikrofon so an wie immer oder ist das heute ein bisschen anders? Ja? Irgendwas mit meinem Ohren. Herr, öffne mir die Ohren. Okay. Klingt wirklich so wie immer? Okay. Halleluja. Wo ist Daniel? Komm mal, bitte. Ja. Du hast nichts gesagt, ne?
Ach so.
Oh. Überhaupt kein Problem. Der junge Mann hat heute zum ersten Mal alleine Lobpreis geleitet. Gebt ihm doch einen Ermutigungsapplaus. Hat irgendjemand irgendwie sowas wie Aufregung gespürt oder gemerkt bei ihm? Hey, ein bisschen. Ist ja Vollprofi. Okay, auf jeden Fall. Du hast auch einen Eindruck, den wolltest du auch weitergeben? Ja, genau, wo wir vor ein paar Tagen drüber gesprochen haben. Ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben, dass du das an die Gemeinde weitergibst.
Okay. Also eigentlich sollte ich es vorhin sagen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Das war schon länger her. Und zwar war es so, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da haben wir Lobpreis gemacht und hat Nassim gesagt, ja, ich habe das Gefühl, haben ein paar Leute von euch einen Eindruck bekommen. Ich hatte auch einen bekommen, aber ich wollte es noch prüfen lassen, weil das war halt schon so, ja, was ziemlich Cooles. Und zwar habe ich einfach, während ich die Augen geschlossen habe, wie so eine Art Bild gesehen, dass ich habe die ganzen Reihen hier gesehen, alle Stühle und alle Leute, also jetzt nicht die Gesichter, aber einfach, dass da Personen da waren. Und ich habe sehen können, dass irgendwas durch die Reihen gegangen ist und in den Menschen, wo ein offenes Herz war, was reingelegt hat, so wie so eine Art Samen. Und es war auch so, dass nicht jeder geleuchtet hat, sondern es waren ein paar Leute, die waren einfach grau. Und dann habe ich halt auch gefragt, okay, Herr, war es das jetzt für immer? War es jetzt so eine einmalige Aktion? Oder dann habe ich einfach geantwortet, nee, es wird noch öfter kommen. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, wenn ihr euer Herz öffnet im Lobpreis und allgemein im Gottesdienst, werdet ihr von Gott was empfangen, was bekommen. Und das hat sich auch dann dadurch bestätigt, dass der Nassim gesagt hat, dass sie genau für sowas Ähnliches dafür gebetet haben. Und deswegen wollte ich es einfach weitergeben als Ermutigung.
Amen. Preis dem Herrn. Das ist echt toll. Wir waren vorhin bei Emi und Michael. Und da hat Michaela etwas erzählt. Kindergeburtstag vor vielen Jahren. Sollte sie eigentlich unterstützen und bin dann im Stau hängen geblieben. Und so war sie dann mit 10 Gastkindern und einem Säugling, wie sie sagt, angedockt beim Stillen und gleichzeitig die Karotten geschält. Ja. Und in dem Moment habe ich innerlich, das habe ich jetzt noch keinem gesagt, in dem Moment habe ich innerlich so ein Bild bekommen, beziehungsweise eine Erkenntnis bekommen. Eine Erkenntnis, und ich glaube wirklich, dass das der Heilige Geist war, ja. Eine Erkenntnis, wir wollen alle reif werden im Wort Gottes. Wir wollen alle reif werden und wir wollen wirklich über so einen Säuglingsstatus im christlichen Leben hinaus angedockt nur nehmen, ja, ist nicht der Zustand eines Christen durchs ganze Leben hindurch. Wir kommen zum Glauben, Gott nimmt uns an und als erstes werden wir so richtig mit Muttermilch verwöhnt und dann fangen wir an, auch feste Nahrung zu essen und dann fangen wir an, auch reif zu werden und dann fangen wir auch an zu nehmen und zu geben und so weiter. Dieses Bild möchte ich euch als Eindruck weitergeben. Ich bin sicher, der Heilige Geist wird den einen oder anderen konkret damit jetzt ansprechen. Ja. Auch in der Vorbereitung zu dieser Predigt, das nehme ich schon mal vorweg, da habe ich auch gedacht, meine Güte, da sind so echt Hammerklopper, Festnahrungssachen dabei, die kannst du nicht einfach in den Gottesdienst bringen. Da brauchst du Leute mit Interesse, mit offenem Herzen, mit Forschungswillen, ja, mit einer gewissen Dynamik und Energie, mehr aus dem Wort Gottes ziehen zu wollen. Fio, das ist was für dich. Ja. Genau, das passt irgendwie da rein. Wir wollen einfach mal aus dem allgemeinen christlichen Botschaften uns hoffentlich in diesem Jahr auch ein bisschen wegbewegen und einfach mehr in die Reife und in die Tiefe zu gehen. Und ich möchte es einfach unterscheiden, indem ich trotzdem noch am Gottesdienst so predige, dass es eben nicht zu theologisch ist, dass die Leute angesprochen und ermutigt werden. Dafür ist der Gottesdienst da, dass sie Gott näher gebracht werden. Aber ich möchte auch ab und zu Gelegenheiten geben, auch wirklich Dinge, die ich im Gottesdienst nicht ausführen kann, an anderer Stelle einfach zu vertiefen, mit euch zu erforschen oder die Forschungsergebnisse sozusagen auch zu präsentieren. Genau. Stichwort Irmi. Irmi hat heute Geburtstag. Genau. Und bei der Gelegenheit bitte ich mal alle Dezember-Geburtstagslinge, ja, und auch Emi tut das jetzt zweimal heute. Und wenn am Ende des Monats wieder alle Januar-Leute gefragt werden, kannst du wiederkommen, doppelter Segen. Ich hätte mich zweimal angestellt. Also jetzt zum Segen angestellt. Alle, die Geburtstag hatten im Dezember, und Emi, kommt doch mal nach vorne. Wir wollen für euch beten und euch segnen. Erwischt. Du kommst auch nicht weg. Schön. Und bevor wir euch segnen, ne, Irmi und Michael haben was voll Abgefahrenes gemacht, was mir richtig gut gefallen hat. Ne, Hüttentage. Wer von euch möchte erklären, was das ist und wie ihr das erlebt habt? Ich fand das ein tolles Zeugnis. Möchtest du das? Ja, was sind Hüttentage und was habt ihr in diesen Hüttentagen konkret erlebt? Ich fand es so gut, dass ich gedacht habe, das muss ich heute.
Also eigentlich wollte er mich in den Kurzurlaub für ein paar Tage machen. Und dann habe ich gedacht, wieso machen wir nicht Urlaub in unserem Haus? Und da wissen wir, dass es uns gefällt. Wir können also keinen Reinfall erleben. Kostet auch kein Übernachtungsgeld und so weiter. Und da haben wir, anstatt unseren Urlaub irgendwo anders zu verbringen, haben wir ihn zu Hause verbracht. Und dann haben wir gedacht, naja, wäre doch cool, wenn man einfach das mit ein paar Leuten zusammen genießen könnte. Und haben ganz spontan einen Hauskreis und noch so ein paar Bekannte von uns eingeladen und haben einfach 3 Tage Open House gemacht, von morgens zum Frühstück bis abends Open End, und es war sehr schön. Also es war einfach rundum gut.
Cool, es hat mir gefallen, und obwohl ihr keine Araber seid, war das Haus offen. Wunderbar. Viktor, lass uns für unsere Geschwister beten. Ja, du bist jetzt auch meine Schwester. Ja. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für unsere wertvollen Geschwister. Danke, dass du sie gemacht hast. Danke, dass du sie durch ihr Leben geführt hast und auch weiterhin führst, Herr. Dass du sie bewahrst, wie es in deinem Wort heißt, Herr, bis zu dem Tag der Erlösung in alle Ewigkeit, Herr. Wir beten, Herr, dass sie dieses Jahr, dieses neue Lebensjahr und auch das neue Jahr 2012 erleben in Fülle deiner Liebe, deiner Herrlichkeit, deines göttlichen Wesens, Herr, dass du deine Hand ausstreckst, wann immer sie das brauchen, und dass sie es sehen und erkennen können, noch bevor es geschieht, Herr. Herr, dass du sie trägst über die Hürden und Hindernisse, dass du ihnen beistehst in allen Tälern, wie es im Psalm 23 steht, aber Herr, dass sie einfach auf dem Berg ziehen und deine Herrlichkeit sehen können, Herr. Dein Wesen erkennen können, Herr. Dass sie wissen, es ist wunderbar, den Herrn zu kennen. Es ist wunderbar, dem Herrn zu kennen. Der Herr, der Wunder tut, ist an meiner Seite. Ja, danke dafür.
Halleluja, Vater Gott, ich danke dir für, wir danken dir, Herr, für unsere Geschwister, Herr, dass sie als Segen in unserer Gemeinde stehen, Herr, dass du, Herr, durch unsere Geschwister die Gemeinde segnest, Herr, Halleluja, dass wir, Herr, empfangen dürfen, Herr, was, Herr, durch sie fließt auch, Herr, in der Gemeinde, Herr. Und im Namen Jesu als Gemeinde, Herr, wir segnen unsere Geschwister, Herr. Herr, wir sprechen, Herr, eine Kraft, Herr, in die Familien, Herr. in den persönlichen Bereichen, Herr. In den Namen Jesu, in Geist, Seele und Leib, Herr. Wir segnen unsere Geschwister, Herr. Herr, stärke sie, Herr, weiter auf diese Wege, die du gestellt hast, Herr. In den Namen Jesu, Herr. Und wir stellen sie unter deinen Schutz, Herr. In den Namen Jesu. Amen.
Amen. Ja. Ihr dürft jetzt gehen, ja. Also wie gesagt, lass uns einfach in das Wort Gottes reingehen und bei dem Thema nochmal bleiben. Und vielleicht kann jemand ein bisschen mehr Licht hier vorne machen, damit ich besser gucken kann. Wenn ich schon nicht so gut hören kann heute, dann kann ich wenigstens besser gucken. Und er sprach, es werde Licht. Da ward Licht. Okay, danke euch. Wunderbar. Also wie gesagt, ich werde in dieser Predigt einiges sehr Interessantes, teilweise auch Herausforderndes sagen, aber ich werde nur die entsprechenden Stellen als Hinweis geben für jeden, der es für sich zu Hause nachforscht, und ansonsten die Gelegenheit, das Ganze wirklich nochmal in Form eines Tagesseminars oder wie auch immer, Wochenendbibelschule, keine Ahnung, zu vertiefen. Genau, dann nicht nur für die, die die Predigt hier hören, sondern auch für die, die die Predigt später online hören. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Brasilien und wo ich alle die Rückmeldungen herkommen. Mexiko war auch dabei. Sind alle eingeladen, mal von Mexiko einen Tag hier in der Arche zu sein. Ist doch auch cool. Eine Reise wert. Genau. Wer Interesse hat, das ist jetzt ernst gemeinte Frage, wer Interesse hat, der möge mir doch Bescheid geben. Wer sagt, Mensch, ich möchte tiefer in diese Materie einsteigen, ich möchte mehr Hintergrund wissen, ich möchte genaueres von dem, was du da gepredigt oder behauptet hast, gib mir eine Rückmeldung, dann weiß ich auch, dass es wirklich Bedarf da. Und wenn wirklich Bedarf da ist und sich die Leute melden, dann nehme ich mir die Zeit, dann richten wir uns das ein. Ja, schlecht ist, wenn dann so 60 Leute sagen, ich habe Bedarf und 3 kommen. Kann passieren. Okay. Die Predigt heißt ja, ist es bei dir zu Hause aufgeräumt? Das war ja eine herausgekitzelte Predigt. Ich habe also selten so viel Resonanzen bekommen wie auf diese Predigt. Also ich muss sagen, positive Resonanzen, die anderen haben nichts gesagt. Haben mich täglich vor dem Thron Gottes im Gebet begleitet. Auch gut. Ich möchte einfach betonen, dass es um diese Predigt nicht darum geht, ob dein Haus aufgeräumt ist. Ja, das ist eine Sache, die genauso biblisch betrachtet wird und aus der natürlichen auch ins Übernatürliche eine Parallele gezogen wird. Die Bedeutung, die Wichtigkeit von Ordnung im Haus, Ordnung in der Familie, Ordnung in der Gemeinde ist in der Bibel sehr, sehr, sehr stark. Das Verständnis von Ordnen und Unterordnen, die Grenzen und so weiter, alles im Teil 1 gesagt. Müsst ihr euch unbedingt nochmal anhören, wenn ihr es noch nicht habt. Aber im Wesentlichen geht es auch darum, dass es eben eine Ordnung gibt, ja, die in unserem Leben einfach Fundament und Bedeutung hat, dass es einen Zusammenhang gibt, und das ist jetzt sehr wichtig, zwischen Ordnung und Autorität, Ordnung und Heilung, Wiederherstellung, Befreiung. Wenn du denkst, Heilung, Wiederherstellung, Befreiung, also körperliche Heilung, emotionale Heilung, Wiederherstellung deines Lebens, deiner wirtschaftlichen Situation und so weiter, wenn du all das so siehst, denkst du immer, ja, ich bete zum Herrn und dann wird er es dann tun, und wenn er es nicht tut, weiß ich auch nicht warum, aber dann warte ich halt. Ja, aber die Zusammenhänge, wie die Bibel interessanterweise erklärt, was zwischen Ordnung und Wiederherstellung, Ordnung und Heilung, Ordnung und Segen und so weiter, fantastisch, das ist unglaublich, wenn man das schnallt, wenn man das wirklich ergreift, was die Bibel uns lehrt und danach lebt, ja, das kann unmöglich sein, dass dein Leben so bleibt, wie es ist. Unmöglich. Auch das Thema Autorität über den Feind, ja, alle Gewalt ist mir gegeben und der Feind ich kann auf Schlangen und Skorpione treten und nichts passiert mir und alle Gewalt des Feindes kann mir nichts antun und so weiter. Und dann guckt man sich die Realität an und denkt, na, irgendwie, mein Leben ist einerseits gesegnet, andererseits ist mir noch ein bisschen zu viel der Teufel drin. Ja, es kann nicht alles vor Gott gewollt sein und so. Wenn man dann erkennt, was es bedeutet, zwischen dem, was Gott geschaffen hat, in dem zu leben, in dem System Gottes zu leben, nach den Prinzipien Gottes zu leben und dann in Autorität gegenüber dem Feind auch binden und lösen und gebieten und heilen und befreien im Namen des Herrn und so weiter. Fantastisches Thema, ich sag's euch, wirklich fantastisches Thema. Ja. Lass mich nochmal zur Erinnerung, die Stelle aus Titus vorlesen. Das ist also eine kleine Wiederholung aus Teil 1 zum Einstieg. Anweisung zu einem gottwohlgefälligen Lebensstil in göttlicher Ordnung. Titus 2, 1 bis 5. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie sich nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und ich habe ja so ein bisschen meine emotionale Phase gehabt in der ersten Predigt, ja, und ich habe immer noch nicht das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, ja, wo ich über dieses überzogene Verständnis, entweder Unterordnung bedeutet, die Frau hat nichts zu melden, der Mann ist der kleine Diktator, der alles macht, oder aber da genau umgekehrt, der Mann soll der Familie vorstehen, und das ist biblisch, die Frau soll sich unterordnen, aber ohne die Zustimmung der Frau darf der Mann keinen Pups lassen. Und da habe ich ja von, statt einem Mann zu sein, ein rückgratloser Waschlappen und so. Und das, ich habe ja niemanden persönlich angegriffen, aber nur die Zustände erklärt. Wer es verpasst hat, Leute, haut euch die Predigt rein. Ja. Gut. Das heißt also, diese Bibelstelle sagt, Ordnung im Haushalt, in der Gemeinde, Ordnung im Familiengefüge, das ist alles eine Frage deiner Glaubwürdigkeit. Das habe ich gesagt. Als Christ, als jemand, der im Reich Gottes dient, mitarbeitet, als jemand, der Christus repräsentiert durch sein Leben, ja, der ist herausgefordert, diese Dinge zum Inhalt seines Lebens zu machen, weil sonst der Name Gottes verlästert wird. Weil sonst die Leute sich angucken, wie, sagen wir mal, du lebst im totalen Chaos, kennst du überhaupt das Wort Ordnung nicht, weiß noch niemand, wie man es buchstabiert. Und die Leute sehen das und sagen, aha, Christen, das sind doch die chaotischen Leute, bei denen es nie aufgeräumt ist. Christen ist doch, da stehen die Schlitten im Juli noch vor der Tür, weil es noch keine Zeit gab, die wegzuräumen. Oder was hatten wir für wunderschöne Beispiele, die auch noch echt waren. Was war das noch? Jemand im Juli mit dem Tannenbaum, habe ich, glaube ich, gehört. Irgendwie so. Und ja, ihr habt ja gute Beispiele mit reingebracht. Der Name Gottes wird verlästert. So. Es ist ein schlechtes Zeugnis, wenn wir in Unordnung leben. So. Das Thema Ordnung ist so sensibel, dass die Bibel manchmal ein paar Verse dazu sagt, wo du sagst, oh weia, was hat sich der Herr dabei gedacht? Ja, was hat sich der Herr dabei gedacht? Nehmen wir mal eine Bibelstelle, die ich nicht zu sehr vertiefen, aber mindestens trotzdem erwähnen würde. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr für uns empfangen habt. Wow. Das ist Gottes Wort, das ist Neues Testament, nicht knallhartes Gesetz im Mose schon längst durch Jesus aufgehoben, sondern wirklich niegelnagelneues Wort Gottes. Klar und deutlich, wir gebieten euch, dass ihr euch zurückzieht von jedem, der ein unordentliches Leben führt. Wow. Einer, der ein unordentliches Leben führt, im Beispiel dieser Bibelstelle, ihr könnt es zu Hause noch vertiefen, geht es darum, an diesem Beispiel, jemand will nicht arbeiten, geht unnützen Dingen nach, ja, und wir gebieten euch im Namen unseres Herrn Jesus Christi, also per Gebot im Namen des Herrn Jesus, halte dich von solchen Leuten zurück. Wenn du dich fragst, warum steht das so, warum hat Gott das gesagt? Ja, die Antwort ist einfach. Mit wem wir Zeit verbringen, diese Leute prägen uns. Irgendwann brauchst du nur genug Zeit zu verbringen mit bestimmten Leuten, die im Chaos leben, dann wird für dich das aufgeräumte unnormal, Chaos wird normal. Du fängst an, das zu tolerieren. Außerdem gibt es ein Geheimnis, was viele Menschen nicht so leicht nachvollziehen und verstehen. Du brauchst im Prinzip in der Gegenwart eines bestimmten Menschen zu stehen und nicht einmal ein Wort auszutauschen. Und trotzdem prägt es. Das ist etwas, also der Mensch und seine Art prägt dich. Ich kann dir das sagen. Setz dich mit einer Person hin, die total ruhig und harmonisch ist im Leben, im Alltag. Also mit Zorn und Flippigkeit. Diese Person vermittelt Ruhe ohne Worte. Setz dich mit einer Person hin, die eine Zeit mit Gott verbringt, die wirklich die Gegenwart Gottes kennt. Ich verspreche dir, du kriegst eine Gänsehaut, du wirst innerlich angerührt. Manchmal fängst du an zu weinen, ohne dass du ein Wort gewechselt hast. Die Person, wie sie ist, was sie glaubt, was sie vertritt, was sie redet, was sie denkt. Die Person vermittelt etwas. Ja, die nichtchristlichen Leute sprechen dann von Aura und von Energieflüssen und keine Ahnung was. Ja, und wir wissen alle, die Bibel ist unser Maßstab und nicht die Esoterik. Aber es ist so, Gott hat uns als Wesen so geschaffen, dass wir einander prägen. Ja. Es ist so, wenn jemand in der Gegenwart Gottes war und er kommt zu dir und du verbringst Zeit mit ihm, es wird dich bewusst oder unbewusst zum Positiven hin bewegen. Wenn du mit jemandem zusammensitzt, der den ganzen Tag flucht oder lästert oder sonst was, du wirst merken, auch das bleibt nicht ohne Auswirkung. Und darum, dass es diese Bibelstelle ist, eine von vielen Bibelstellen, wo Gott sehr, sehr eindeutig davor warnt, überleg genau, mit wem du Zeit verbringst. Ja. Und hier geht es wirklich nicht darum, dass du die Denkmuster und die Lehren des anderen, ja, wir reden drüber und dann beeinflusst er mich und dann verführt er mich, ist ja nochmal nach Römer, eine andere, eine höhere Stufe verführt zu werden durch negative Worte. Ist noch einmal eine andere Stufe, aber alleine das Zusammensein, ja, sagt die Bibel, pass auf. Wir sind so humanistisch geprägt, wo man denkt, alle müssen einander lieben. Und wenn ich genug liebe, dann habe ich auch... Aber die Bibel sagt hier einfach klare andere Worte. Da kannst du nicht sagen, aber Herr, ich empfinde, es ist besser, wenn ich so mache. Also Ordnung ist so wichtig, dass Gott sagt, lebt einer in Unordnung. Ja, halt dich zurück. Warum? Wir müssen verstehen, Gott ist total schlau. Wir glauben mir, dass Gott total schlau ist. Offensichtlich hat Gott verstanden, dass wenn jemand es nicht auf die Reihe kriegt, sein Leben zu ordnen, ja, jemand kriegt nicht auf die Reihe sein Haus, sein Leben, seine Arbeitszeit, sein Tagesablauf, jemand, der das nicht auf die Reihe kriegt, der kriegt möglicherweise noch wesentlich wichtigere Sachen wie geistliche Prinzipien, Ordnung in der Gemeinde und so weiter, der kriegt diese Dinge auch nicht hin. Und das ist wieder bestätigt in 1000 Seelsorgebeispielen. Ja, dass das Ordnen und Unterordnen, die geistlichen Zusammenhänge zu erkennen, jemand, der im Chaos lebt, lebt in Rebellion, jemand, der in Rebellion lebt, lebt im Chaos. Das ist ganz interessant, welche Zusammenhänge da sind. Und deswegen, Gott hat kein Problem damit, dass dir erstmal die Ecke im Sofa frei gemacht wird. Aber er hat ein Problem mit Situationen und Personen, die permanent im Chaos leben. Weil wer im Chaos lebt, erkennt auch geistliche Ordnungen und Systeme nicht an. Deswegen ist Gott so sensibel mit diesem Thema. So sensibel mit diesem Thema, dass er dir sagt, pass auf. Okay. Ein ganz heißes Thema. Eines Tages habe ich die Bibel gelesen und plötzlich schießt mir das so in die Augen, da ist die Rede, 1. Mose 6, die Rede von den Gottessöhnen. Und ich denke, Moment mal, Gottessöhne, was ist das? Wer sind die? Ich war schon einige Jahre Christ. Ja. Und dann merke ich, Moment, ich denke, es gibt Gott, es gibt Engel, es gibt Dämonen und es gibt Menschen. Und das war's. Ja. Und dann lese ich diese Stelle, aber diese Gottessöhne, das passt ja weder zu Engel, noch zu Menschen, noch zu Dämonen. Was sind die und wer sind die und so weiter. Und es begann ein Prozess in mir, wo ich über die Jahre immer wieder einen neuen Punkt erreicht habe, wo ich gedacht habe, was ist unsere Geschichte als Menschen? Was ist die Geschichte der Erde? Was hat Gott geschaffen? Wen hat Gott geschaffen? Beschränkt sich's auf diese vier? Und ich bin zu der verblüffenden Erkenntnis gekommen, das beschränkt sich nicht darauf. Ich habe natürlich dann vieles gelesen und geforscht und auch andere Predigten gehört zu dem Thema und so weiter. Und das Bild hat sich dann im Laufe der Zeit wirklich gefestigt, ja. Und dann nehme ich euch mit hinein. Gott hat uns Menschen geschaffen. Bevor er das tat, was hat er getan? Wer kann mir das sagen? Rhetorische Frage. Was hat Gott getan, bevor er, Frieda, Ordnung gemacht vom Chaos, Volltreffer, volle Punktzahl. Bevor Gott gesagt hat, ich schaffe den Menschen. Und er sagt deutlich, das Höchste, was er jemals geschaffen hat, ist der Mensch, du und ich, in seinem Ebenbild, das Höchste aller Schöpfung. das Höchste höher als Engel und Erzengel und Cherubime und Seraphime. Das Höchste höher als Gottes Söhne und höher als was auch immer jemals von Gott geschaffen wurde. Das Höchste bist du. Das ist krass. Kick mal deinen Nachbarn an und sag ihm, du bist das Höchste aller Schöpfung. Halleluja. Ja. Und bevor das Höchste vom Höchsten Crème de la Crème gemacht hat, ja, so, nach Weihnachten und Silvester fühle ich mich besonders cremig. Das Höchste, Crème de la, bevor das gemacht hat, hat er für Ordnung gesorgt. Halleluja. Er hat aufgeräumt. Gott hat sich gedacht, also wenn ich einen Menschen schaffen will, nach meinem Ebenbild, ich setze ihn doch nicht in so ein unordentliches, na, in so eine Welt, in so ein Chaos. Wollen wir uns gemeinsam mal die Schöpfungsgeschichte anschauen? Und zwar nur mal die ersten zwei Verse, weil sie total verblüffend sind. Ich nehme euch mit ins Original Hebräische. Da steht geschrieben, 1. Mose 1, Vers 1. Bereshit bara Elohim et hashamayin ve haaretz. Das habt ihr jetzt alle verstanden, weil ihr kennt die 1. Mose 1, Vers 1. Nehmen wir mal die einzelnen Worte. Bereshit, am Anfang, gemeint ist mit diesem Wort ein bestimmt festgelegter Zeitpunkt. Ihr müsst verstehen, bei Gott gibt es keine Endlichkeit, also kein Ende. Weder nach vorne geblickt in alle Zukunft, unendlich. Nach hinten geblickt in alle Vergangenheit, unendlich. Bei Gott gibt es keinen Anfang und kein Ende. Das, kennt ihr das? Glaubt ihr das? Okay, das heißt also, Bereshit, ein festgelegter, von Gott willentlich entschiedener Zeitpunkt. In der Zeitleiste sozusagen, nach endlich, rechts unendlich, links unendlich, und da sagt Gott, und das ist der Zeitpunkt. An diesem Zeitpunkt, Bereshit, bara schuf. Und zwar, dieses Wort drückt aus, durch das Bekennen, durch das Sprechen, etwas aus dem Nichts in Existenz rufen. Weißt du, warum das wichtig ist, dass du das kapierst? Durch das Sprechen, durch das Bekenntnis aus dem Nichts etwas ins Existenzielle, ins Sichtbare rufen. Und ich sagte gerade noch, du bist Crème de la Crème, Schöpfung in seinem Ebenbild. Deswegen hat Gott dir die Fähigkeit hineingelegt, aus dem Nichts die Verheißung Gottes in Existenz zu rufen. Ey, ich krieg Gänsehaut, wenn ich da. Gott hat gesagt, ich werde dich finanziell versorgen. Und dann stehst du da und sagst, oh, auf meinem Konto sieht das ganz anders aus. Ja Mensch, jetzt macht's Klick. Gott hat gesagt, aus dem Nichts wirst du im Namen Jesus Konto du. Farbe ändert dich jetzt von rot auf schwarz. Je roter, desto besser. Ist nur ein Beispiel aus dem praktischen Alltag, ja. Ständig Streit mit deinem Partner, schaffe aus dem Nichts etwas ins Sichtbare. Im Namen Jesus, zwischen uns herrscht Frieden. Und die Geister des Streits haben hier nichts mehr zu melden. Wow. Aus dem Nichts, du musst dir das echt so, Hilfe. Ey, das ist, du toppst noch ein Kernkraftwerk. Elohim ist der Name des dreieinigen Gottes. Bereshit bara Elohim. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, alles ist geschaffen worden und hat einen Anfang, einen festgelegten Anfang. Die Erde, die Engel und alles. Wir Menschen, alles. Nur eins hat keinen Anfang. Elohim. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Name unseres dreieinigen Gottes. Unser Herr im Himmel. Vater, Sohn, Heiliger Geist war schon immer da. Jesus war schon immer da. Jesus war schon immer da vor Erschaffung von irgendwas und irgendwem. Er ist der Erste und der Ewige. Et Hashamayin, die Himmel, Plural, in der deutschen Übersetzung steht den Himmel. Ja, jetzt haben sie es verbessert, preis dem Herrn, die Himmel, Plural. Et HaShamayim. Hebräisch, Arabisch sind ja Schwestersprachen und ähneln sich oft. Und ich finde das immer ganz aufregend, wenn man so Hebräisch liest und Arabisch versteht und umgekehrt. Ja. Plural Himmel, Arabisch Semein. Shamain. Im Arabischen ist immer das S-S-C-H und umgekehrt. Also Hebräisch, Arabisch zum Beispiel Shabbat, Sabbat. Ja. Shamain, Semein. Aber das ist kein Arabischkurs, keine Angst. Gemeint ist die Schöpfung des erstens natürlichen Himmels, zweitens des unsichtbaren Himmels, der Bereich, in dem sich Engel und früher auch Dämonen und Gottessöhne und so weiter, wer Dämonen sind und so weiter, kann ich später nochmal erklären. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte in der Himmelswelt, da ist ein Himmel. Und dass Gott nicht seinen Thron in diesem Himmel hat, wo diese dämonischen Mächte kämpfen, ist hoffentlich leicht nachzuvollziehen. Ja, Gott baut nicht seinen Thron an einem Ort, wo er sagt, oh, schon wieder so ein Kampf von irgendwelchen Dämonen in der Himmelswelt. Und kann ich nicht mal Ruhe haben hier. So, Gottes Bereich ist komplett woanders. Halleluja. Das ist ein Himmel, wo Gott ist, wo sein Thron ist, wo sein Thronsaal ist. Das ist ein Bereich. Und die unsichtbare Himmelswelt ist ein anderer Bereich. Und ja, der natürliche Himmel, wie gesagt. Et HaShamayim ve et Haaretz. Die Erde. Haaretz im Arabischen et Arz, auch sehr ähnlich. Erde, Boden oder Mutterboden bedeutet das Wort im eigentlichen Sinne. Gott schuf den Boden, ja. Aber es bedeutet auch gleichzeitig die Welt. Die Welt, der Boden, beides gleich. Ja. Wie im Französischen. Wer hat Französisch gehabt? Ja, Le Monde. Was heißt das? Die Welt, genau. Übrigens, eine israelische Zeitung heißt auch Haaretz, ja, die Welt. Und in Deutschland gibt es auch eine Zeitung, die so heißt, fällt mir gerade ein, die Welt. Ich weiß, ihr lest, wenn, denn Frankfurt Allgemeine oder also jetzt die Wirtschaftsleute unter euch hier. Okay, also nochmal Bereshit bara Elohim et HaShamayim ve Haaretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gehen wir mal zu Vers 2, gleich direkt ins Deutsche. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. In unendlichen Predigten hat man immer gesagt, und da war Chaos und da war der Heilige Geist und der Heilige Geist schaffte aus dem Chaos erstmal göttliche Ordnung, was auch stimmt. Absolut richtig, der Heilige Geist kann mit Chaos und Finsternis und Tiefe und Durcheinander, Tohuwabohu steht da, der Heilige Geist kann diese Dinge ordnen, egal, auch wenn es auf dein Leben bezogen ist, der Heilige Geist kann diese Dinge ordnen. Nun, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Im Urtext heißt es, wörtlich übersetzt, Gott erlaubte dem Licht zurückzukehren. Gott erlaubte dem Licht, das schon einmal schien, aufs Neue wieder zu scheinen. Etwas, was schon vorher da war, dass es wieder zurückkommen kann. Und wir haben diesen Konflikt, dass eben in der Christenheit darüber gestritten wird. Die Wissenschaft sagt, wir haben fossile Funde auf den Bergen, irgendwelche Tiere des Meeres und so weiter gefunden und Hinweise, dass mal alles bedeckt war. Dann sagen die Leute, die Erde ist 6000 Jahre alt und wenn da etwas gefunden wurde, dann hat es mit Noah zu tun und mit der Flut, dass die ganze Erde überflutet war. Die Erde ist niemals mehr als 6000 Jahre alt. Die Wissenschaftler sagen, nee, die Erde ist Milliarden Jahre alt und können es beweisen, Zerfallszeiten, Halbwertszeiten, wissenschaftliche Faktoren, mit denen ermittelt wird, dass es eben nicht 6000 Jahre alt sein kann. Dann sagen die Christen, nein, mein Buch beginnt bei 1. Buch Mose 1, Vers 1 und seitdem sind 6000 Jahre und mehr nicht. Seitdem sind 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, nicht Erdengeschichte. Die Erde ist deutlich älter. Und das Interessante ist, wenn du die Bibel kennst und wenn du die Schrift forschst, dann verstehst du, dass es so sein muss, weil es auch Beschreibungen innerhalb der Bibel gibt, die der Wissenschaft ein totales Fundament geben, wo die Wissenschaftler einfach Recht haben. Womit sie nicht Recht haben ist, es gibt keinen Gott, eine Evolution und einen Urknall und eine Theorie nach Darwin und eine zweite und eine dritte und alle drei widersprechen sich. Damit haben sie nicht Recht. Wir wissen, Gott hat in Existenz gerufen durch ein Bekenntnis. So hat er geschaffen. Aber er schuf die Erde nicht wüst und leer. Es muss etwas passiert sein, dass es so kam. Spannend. Wir kennen die Überschwemmung, die Flut von Noah. Aber es gibt Bibelstellen, die sprechen von einer Flut, ja, ihr Anfang und ihr Ende. Und diese Flut ist unmöglich mit Noah zu erklären. Unmöglich kann das die Flut Noahs gewesen sein. Mit anderen Worten, ich behaupte, es gibt Bibelstellen, die eindeutig belegen, dass die Flut, von der hier die Rede ist, eine andere Flut war. Es gab zwei Fluten. Noahs Flut, und das hatte eine Begründung, warum Noahs Flut kam. Und eine Flut lange vor Erschaffung des Menschen, die die Erde umhüllte. Finsternis auf der Tiefe, das Versiegeln der Sonne für eine unbestimmt lange Zeit. Die Wissenschaft sagt, ja, wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag, und da gibt es auch verschiedene Theorien, und die Erde, und dann plötzlich kam die Eiszeit, man hat da diese Mammuts gefunden, da war noch Futter im Maul, das heißt, sie mussten beim Fressen überrascht worden sein von der Finsternis, und da war die Sonne aus, und vielleicht war es noch eine ganz andere Sonne, die ist weg und eine neue kam. Hochinteressant, was, aber ich werde euch anhand der Schrift zeigen, dass das Versiegeln der Sonne ein Befehl Gottes war aufgrund eines Ereignisses. Es ist tatsächlich passiert, wie die Wissenschaft sagt, nur der Grund ist, Gott hat gesagt, Licht aus. So wie er dann später sagt, Licht an. Wer findet das spannend? Halleluja. Okay. Die Frage ist, was ist zwischen Vers 1 und Vers 2 geschehen? Da wollen wir drauf zurückkommen. Gott ist vollkommen. Seine Taten sind vollkommen. Sein Wesen, Art, Charakter. Ist er ein Gott vom Chaos? Ist Gott ein Gott vom Chaos? Das ist eine Frage. Nein. Er ist ein Gott von Ordnung. So. 5. Mose 32, 4. Ich möchte diese Aussage nochmal bestätigen. Der Herr ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Dieser Gott schafft keine finstere, überflutete, kaputte Erde. Psalm 18, 31. Gottes Wege sind vollkommen. Wege, was bedeutet das? Seine Art und Weise, die Art, wie er denkt, wie er handelt, wie er redet, was er tut. Die Wege Gottes sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gottes Wege, 2. Samuel 22, 31 und 32. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Eindeutig belegt, Gott ist vollkommen, was er schafft, ist vollkommen, weil er durch und durch vollkommen denkt, vollkommen redet, vollkommen handelt. Prediger 3,11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Hier haben wir einen hochinteressanten Hinweis darauf, dass es uns Menschen wirklich schwer fällt, zu verstehen, was war wirklich am Anfang unserer Geschichte, die Geschichte unserer Erde, Gottes Erde. Was war wirklich am Anfang? Was ist wirklich am Ende? Die Offenbarung, die Trübsalzeit. Ja, selbst die hochtheologischen Wissenschaftler, nein, wir werden entrückt vor der Trübsal. Nein, wir werden entrückt nach der Trübsal. Nein, wir werden entrückt mitten in der. Nein, das wird gegen Israel sein. Nein, das ist so nicht gemeint. Nein, gemeint ist der Islam. Nein, gemeint ist Russland. Alle haben dasselbe Buch, dieselbe Bibel, dieselbe Offenbarung und doch so viele unterschiedliche Meinungen, wie das Ende sein wird. Ist das nicht interessant? Genauso wie es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, wie der Anfang gewesen ist. Und das Tückische ist, wenn du die Bücher liest, die Offenbarungen, die über Anfang und Ende sprechen, merkst du, dass die Aussagen springen zwischen der Menschheitsgeschichte, der Erschaffungsgeschichte, dem Anfang, dem absoluten Anfang, dem Ende der Erde und der Menschheit und so weiter. Jesaja, Jeremia, Hiob und so weiter. Du liest die Dinge und du siehst einfach, dass Gott darüber spricht, das und das. Und zack, springt er im nächsten Vers, im nächsten Moment redet er wieder über Israel. Im nächsten Vers redet er über die Offenbarung. Und da musst du wissen, was sagt Jeremia prophetisch? Offenbarung der Vergangenheit und Offenbarung der Zukunft. Daniel, Hesekiel, hammermäßig interessant. Okay. Aber es fällt den Menschen schwer, Anfang und Ende zu verstehen. Jesaja 45, 18. Denn so spricht der Herr, der Himmel geschaffen hat, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern dass sie bereitet, dass man auf ihr wohnen sollte. Ich bin der Herr und sonst keiner. Der Herr hat die Erde wie gemacht? Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll. 1. Mose 1. Und die Erde war wüst und leer. Und jetzt packe ich in kompakter Zusammenfassung das, was ich in einem Tagesseminar oder zwei sonst auslegen und begründen und biblisch fundiert euch vermitteln kann. Aber ich gebe euch auch die Stellen zum selber Nachlesen. Was war passiert? Die Erde war noch gar nicht geschaffen. Ganz am Anfang war Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das habt ihr noch im Kopf, dass ich das vorhin gesagt habe. Die Erde war noch gar nicht geschaffen. Irgendwann schuf Gott die Engel. Und das ist biblisch zu lesen. Er schuf die Engel, er schuf die Erzengel, er schuf die Cherubime beispielsweise, eine der fünf verschiedenen Arten von Engeln. Er schuf die Cherubime und die Cherubime hatten einen ganz bestimmten Dienst, Gottes Thron zu bewachen. Dann schuf Gott die Erde und er schuf Bewohner, die auf der Erde wohnten. Das ist spannend. Schuf Gott Menschen, die vor den Menschen da waren? Nein. Aber Gott schuf Bewohner, die die Erde bewohnten, die nicht Menschen sind. Ja? Und das kann ich biblisch fundiert euch zeigen. Die Dämonen, die die menschliche Leben quälen, die bei dem Gerasener zu Jesus gesagt haben, lass uns nicht in die Grube, denk dran, Grube, Abyssus, der Reich, wo die Dämonen gefangen gehalten, nach Offenbarung 7 oder 9, ich glaube 9, in der Endzeit werden aus dieser Grube die ganzen Dämonen freigelassen, Beschreibung mit, hier sind Kinder, ich gehe nicht auf die Beschreibung ein, lese es selbst. Ne? Wer sind diese Dämonen? Sind das gefallene Engel, wie immer gesagt wurde? Nein. Ich habe viel Befreiungsdienst gemacht in den letzten 10 Jahren und Konfrontation mit Dämonen auf höchst unvergessliche Weise, um es mal so zu sagen. Ja, das Thema Befreiungsdienst ist schon etwas, was mich sehr, sehr stark freiwillig, unfreiwillig beschäftigt hat im Dienst. Dämonen sind diese ehemaligen Bewohner der Erde. Hat Gott sie böse geschaffen, als Dämonen geschaffen? Nein. Was war passiert? Der höchste aller Engel, Luzifer, der einzige Engel mit 2 Ämtern, er war Erzengel, gleichzeitig war er ein Cherub, jemand, der also vor dem Thron Gottes stand. Und wenn Engel zum Gottesthron hinzutreten wollten, hat er die Vollmacht gehabt zu sagen, du darfst zu Gott und du nicht. Also höchst anvertraut. Er hatte die Regierungsgewalt über die Bewohner der Erde, er war sozusagen ihr Leiter. Er hatte die Regierungsgewalt über die geschaffenen Engel und er hatte die Regierungsgewalt über diese zweite Form von, ich möchte sie Engel nennen, die Gottessöhne, die auch in der Bibel mehrfach erwähnt sind. Er leitete, indem er, was sie Gott brachten, an Anbetung und Lobpreis. Ja. Er war übrigens auch Lobpreisleiter. Was sie Gott brachten, nahm er zu Gott. Und was Gott den Bewohnern oder den Engeln geben wollte, brachte er zurück zu denen. Das ging ganz lange ganz gut. Und eines Tages betrachtet sich Luzifer und sagt sich, ich glänze, ich bin schön, ich bin cool, ich bin gut. Also cool steht jetzt nicht in der Bibel. Ja. Aber er betrachtet sich und seine Schönheit. Und die Bibel sagt, er war ein wandelndes Sammelsurium von den teuersten Edelsteinen. Der hatte Diamanten, Saphire, Türkis, Onyx, der hatte Gold und so weiter und so weiter. Und er schimmerte da voller Diamanten und voller Gold vor sich hin. Und er war von Gott voller Weisheit gemacht, weiser, schlauer als alle zusammen. Ja. Und dann hat er sich gedacht, ist doch ganz einfach. Wenn die Gott anbeten und ich bin doch so toll, dann können sie doch auch mich gut finden und anbeten. Er verführte die Bewohner der Erde dazu, gegen Gott zu rebellieren. Die Bewohner der Erde und auch ein Teil der Engel rebellierten gegen Gott, schlossen sich dem Luzifer an, weil er gesagt hat, ich werde meinen Thron höher bauen als Gottes Thron und die Regierungsgewalt Gottes wird unter meiner Regierungsgewalt sein. Schön dumm. Schön dumm. Weil Gott hat ihn geschaffen und er sagt, weißt du, du hast mich geschaffen, aber weißt du was, ich stelle mich jetzt mit meinem Thron über deinem Thron höher sein. Was passierte? Er wurde von Gott aus dem Himmel verworfen und stürzte auf die Erde. Jesus sagt, ich glaube es ist Lukas 8,33, ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Habt ihr mal überlegt, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat? Er schickt die 70 Jünger aus, die kommen und sagen, selbst die Dämonen sind uns untertan. Die fahren aus, wenn wir in deinem Namen gebieten. Und er sagt, ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das heißt, er hat einen klaren Hinweis gegeben, der Teufel hat seine Autorität, seine Macht, seine Vollmacht, seine Kraft, seine Weisheit, auch biblisch leicht belegt, hat alles auf einen Schlag verloren, als er auf die Erde gestürzt wurde. Und deswegen sind die Dämonen dir untertan, wenn du an Jesus glaubst. Als er auf die Erde stürzte, herrschte Chaos, Finsternis, die Sonne war versiegelt. Da war richtig Tod drin auf dieser Erde. Und dann gibt es eine Bibelstelle, die kann ich jetzt auf Zeitgründen nicht nennen, da sagt Gott, ich vernichte die Erde, aber nicht ganz. Ich lasse sie übrig, um sie später wieder neu zu schaffen. Liest Hiob und Hesekiel. Was ich gerade über den Teufel erzählt habe, könnt ihr nachlesen. Hesekiel 28, 12 bis 15, da ist die Position Satans, dass er ein Cherub war und das mit den Edelsteinen und so weiter. Ein Erzengel, der höchste der Engel, könnt ihr alles lesen. Aufstand Satans gegen Gott ist beschrieben im Jesaja 14, 13 bis 15 und in Hesekiel 28, 16 bis 19. Sturz Satans, nachdem er gegen Gott rebellierte, Jesaja 14, Vers 12, Hesekiel 28, 16 bis 19. Lukas 10, 18 sagt Jesus, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und die Folgen des Sturzes und was alles passierte, ist zu lesen in Jesaja 14, 5 bis 12 und Jesaja 14, 16 bis 23. Und wie gesagt, ich empfehle euch das Buch Hiob, insbesondere das Buch 9, das Buch 38, Psalm 104, Vers 5 und folgende. Das sind diese Fluten und diese Zustände, die eben nicht nach Noah sind. Okay. Ich habe es jetzt wirklich versucht, vom Seminarform in Predigtform zusammenzukürzen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Was sagt diese Geschichte? Pass mal auf. Satan rebelliert gegen Gott, weil er die göttlich gesetzte Ordnung nicht anerkennt. Er verführt die Bewohner der Erde und andere Engel, mit ihm gemeinsam gegen Gott und seine Ordnung zu rebellieren und sagen, nichts da, wir wollen jetzt den da haben und der soll da höher sein als Gott und so weiter. Daraufhin verliert er seine Autorität, seine Vollmacht, seine Weisheit, alles, was Gott ihm gegeben hat, verloren, weg. Er stürzt auf die Erde und bringt dieser Erde Milliarden Jahre von Finsternis und Chaos und Zerstörung. Ein besseres Beispiel für Rebellion gegen Gottes Ordnung und Prinzipien kannst du gar nicht finden in der Bibel als das Beispiel Satans. Der hatte echt alles, bis eines Tages Stolz in seinem Herzen gefunden wurde, wie die Bibel sagt, weil er doch so schön und so weise war, weil er voll die Ahnung hatte. Göttliche Ordnung, Autorität. Wer in göttlicher Ordnung lebt, hat Autorität. Jeder gute Prediger wird dir sagen, pass mal auf, weißt du was? Wenn du Autorität über andere haben willst, musst du selbst unter Autorität sein. Das stimmt. Deswegen glaube ich niemals an den Pastor ohne Autorität über sich. An die Gemeindeleitung ohne Autorität über sich. Ja. Ich glaube, mir oder uns Leitern ist Verantwortung gegeben für die Gemeinde. Ja. Die Form der Unterordnung, die biblisch ist, diese biblische Struktur unter der Leiterschaft, ist nicht eine Wertung der Person. Weil Viktor Leiter ist, ist er mehr wert als Frank. Oder weil Viktor Leiter ist, ist er mehr wert als Daniel oder wer auch immer. Nein, die Wertung ist, wir sind alle so wertvoll wie das Blut Christi. Keiner ist besser als der andere. Ja. Wir achten uns im Umgang miteinander immer einer höher als den anderen. Mach den Platz frei für den Nächsten. Hol ihm den Kaffee, damit er noch einen abkriegt nach dem Gottesdienst oder was auch immer. Ja, wenn du siehst, Claudia am Büchertisch, Mensch, bring schnell einen Kaffee hin und ein Stück Kuchen, weil wenn die da am Büchertisch schließt, geht's in die Küche und alles ist weg. Ja. Aber das ist der liebevolle Umgang miteinander, Achtung und Unterordnung. Aber es ist die göttliche Ordnung, die geistliche Ordnung ist wieder eine andere, diese Struktur von Ehemann, Ehefrau, Leiterschaft und so weiter. Kinder, Eltern, Eltern, Kinder und so weiter. Autorität durch die Anerkennung und durch das Leben in der gottgegebenen Ordnung. Ordnung bringt Frieden in der Gemeinde. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott, wer weiß es? Michael? Ja, ein Gott der Ordnung, aber da steht in der Bibel noch etwas anderes. Was folgt aus Ordnung? Frieden. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. 1. Kolosser 14, 32 und 33. Unordnung bringt Unfrieden und Ordnung bringt Frieden. Und ich verweise noch einmal auf den Herrn Satan, der gestürzt wurde. Ja. Der erkannte die Ordnung nicht an und brachte was? Frieden? Nein. Unfrieden. Den Tod und so weiter. Dass er noch Adam und Eva gelingt hat und sich wieder sogar die Autorität für eine gewisse Zeit über eine gewisse Art von Menschen, die eben nicht an den Herrn Jesus glauben und erlöst sind, dass er sich die geholt hat, ist eine Sache, ja, zeitlich begrenzt und so weiter, aber er endet in einer der fünf Abgründe, die es gibt, Gehenna, der ewige Feuersee. Aber er brachte Unordnung und damit Unfrieden. Langsam kommen wir zum Ende. Ich möchte euch ein letztes Beispiel nennen. Ordnung und Autorität bringt Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Ich habe am Anfang ja richtig auf den Putz gehauen, ne? Ich habe am Anfang ja richtig auf die Trommel gehauen und habe gesagt, und wenn du erkennst die Ordnung und dann wirst du Macht und Autorität und lass uns mal ein ganz praktisches biblisches Beispiel nehmen. Matthäus 8, 15 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Der liegt zu Hause, ist gelähmt, leidet große Qualen. Wir lernen diese Stelle immer und denken, na, der Mann, der muss ja richtig fettkrank gewesen sein. Ich glaube anhand des Krankheitsbilds und der Diagnose, die hier vermittelt wird, der Mann war krank und er war dämonisch belastet. Ja. Kann ich dir nicht begründen, meine persönliche Erkenntnis? Du kannst sagen, nee, der war nur krank. Der soll sich nicht so anstellen. Der hätte trotzdem arbeiten können. Von wegen, der lag da und war gelähmt. Und meine Güte, in den dritten Hintern und dann geht er schon. Also ich glaube, er war krank, schwer krank, litt Qualen und war dämonisch belastet und attackiert. Okay. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so geht er, zu dem anderen komm, Herr, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus diese Worte hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Kennt ihr die Stelle? Ein Paradebeispiel für Glauben. Ja, hier ist die Funktion: Der Mann glaubte, wenn Jesus nur ein Wort sagte. Das stimmt doch auch. Aber habt ihr die ganzen Zusammenhänge gerade mal so sensibilisiert, durch diese Predigt vorher schon sensibilisiert, gehört, was da noch alles drin steckt? In so einer vielfach gepredigten Stelle. Wir machen es immer in der Seelsorge so: Problemsituation, also die Erfassung des Ist-Zustands. Zielsetzung, wo wollen wir hin? Von hier wohin? Zielsetzung. Und als drittes Strategie, und das ist immer das Größte. Mit welcher Strategie schaffen wir es von hier hin nach dahin? Ja. Vom Minus zum Plus. Von krank zu gesund. Von Chaos zur Ordnung. Okay. Problemsituation. Mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Drei keine hübschen Dinge. Die Problemlösung. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, der Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Strategie oder Lösung. Erstens, der Mann kam und bat Jesus, totale Demut. Wisst ihr, dieser Hauptmann, ne, der hatte Autorität. Dieser Hauptmann, der hatte das beste Essen. Der hatte das Sagen da in seiner Legion, wo er auch immer eingeteilt war. Der hätte sagen können: Ich bin der Hauptmann, ja. Ich schicke einen Boten zu Jesus und mein Herr möchte dich sehen. Herr Jesus, komm doch mal hin. Versteht ihr? Er bereitet ein Mahl, er schlachtet 2 Kühe und 5 Ochsen und 15 Schafe. Und Jesus, da kannst du dir richtig schön viel Zeit nehmen, das alles zu essen. Mein Herr wartet auf dich. Stattdessen kommt er, in Demut bittet er Jesus. Und Jesus sagt: Ich werde zu dir kommen und ihn gesund machen. Und er sagt: Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Charakter ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr für mich, auch in der Predigt. Guck, dieser Mann, der hat nicht seinen Kapitänshut, hätte ich fast gesagt, hier, wie nennt man das, einen römischen Helm und Garnitur, die ihn ausgezeichnet hat als der Anführer. Er hatte nicht sein Kommandantensternchen auf der Schulter, sondern er kam und hat gesagt: Was auch immer für eine Position ich hier habe, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus gehst. Er demütigte sich vor Jesus. Wenn wir zu Gott bitten, dürfen wir nicht das arrogante, gottgelöste: Mir steht's aber zu, ist aber meins. Herr, ich liebe dich, ich bitte dich und ich glaube dir. Ja, das geht. Herr, dein Wort sagt, okay, natürlich, es steht mir zu, es steht im Wort. Aber weißt du was? Gott ist immer noch höher, als dass es dir zusteht. Ja. So. Selbstverständlich. Satan kommt zu Gott und sagt: Hey, weißt du was? Weg da, ich bin gesalbter als du. Hier, Gott, du hast zwar alles geschaffen, auch mich, aber weißt du was, Gott? Ich glaube, ich habe die Salbung, du hast sie nicht. Hau mal kurz zur Seite. Ich baue jetzt mal mein... Stolz und Rebellion und Arroganz ist von der Finsternis und vom Teufel. Der kommt und sagt: Herr, ich weiß, du kannst. Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus gehst, aber Herr, ich bitte dich für meinen Knecht. Ich meine, überleg mal, ein römischer Hauptmann, ja, liebt seinen Knecht so sehr und war von Natur aus ein so demütiger Mann, dass er es für würdig erachtet hat, seinen Knecht zu Jesus zu gehen, persönlich zu Jesus zu gehen für den Knecht. Er hätte sagen können: Oh Mensch, armer, kranker Knecht, ich kann dich nicht mehr gebrauchen, gib mir 2 neue, die werden deine Arbeit aufholen und alles ist gut. Er ging zu Jesus, demütigte sich. Er bat in Demut. Der zweite Punkt: Er erkannte, dass es eine göttliche Autorität gibt. Ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan. Er selber stand unter Autorität. Und erkannte diese auch an, offensichtlich. Und ich habe Soldaten unter mir, das heißt also, andere standen wiederum unter ihm und er hatte Verantwortung für die. Warum hat er das gesagt? Und dann sagt er zu Jesus, sprich nur ein Wort. Das ist der dritte Schlüssel sozusagen. Er glaubte. Er kam in Demut und bat. Er erkannte die Prinzipien von Autorität an, durchschaute sie. Und als drittes kam er mit Glauben. Drei Punkte. Ich finde, es ist kein Zufall. Ich meine, das ganze Ding hat damit angefangen, dass ich diese Bibelstelle gelesen habe. Herr, ich brauche ein richtig gutes Thema für den Gottesdienst, schon Wochen her. Und ich lese diese Stelle und denke, wow, so habe ich es noch nie gehört, so habe ich es noch nie gelesen. Warum die Betonung auf diese göttliche Ordnung, also Entschuldigung, auf diese Ordnung, warum die Betonung auf die Ordnung im Zusammenhang mit Glauben, sprich nur ein Wort, im Zusammenhang mit Heilung, Wiederherstellung, Befreiung von Dämonen, was es diesem armen Knecht so, sonst was alles ergangen ist. Nichts steht zufällig in der Bibel. Daniel. Nichts steht zufällig in der Bibel. Jesus gibt uns in ermutigender Weise, in liebevoller Art und Weise den Hinweis, lasst uns die Prinzipien Gottes und die Ordnungen Gottes verstehen, anerkennen, glauben, annehmen. Und nicht immer gleich den Schockzustand, aber ich bin schon mal in einer Gemeinde missbraucht worden. Ja, das tut mir total leid, aber vergib und geh nach vorne, Mensch. Ja, ehrlich, ich sag dir was. Ich habe so viel geistlichen Missbrauch und Missbrauch von Ordnung und Autorität und was weiß ich was in meinem Leben schon erlebt in verschiedenen Gemeinden. Normalerweise müsste ich sagen, ich gehe nie wieder in eine Gemeinde. Eine christliche Gemeinde, ja natürlich, Kaninchenzüchter sind ausgenommen. Aber weißt du was, ich spiele nicht beleidigt die Leberwurst und sage, das kann jederzeit wieder passieren. Nee, ich gehe hin und sage, Herr, du hast das Prinzip von Ordnung und Autorität geschaffen und daraus folgt viel Segen. Und ich bin doch total dumm, wenn ich sage, weil ich mal verletzt worden bin, deswegen bin ich mal ganz vorsichtig. Und wenn ich ganz vorsichtig bin, werde ich auch ganz vorsichtig gesegnet. Biblisches Prinzip. Und ich möchte nicht vorsichtig gesegnet werden. Ja. Geistliche Leiter haben dich verletzt. Tut mir total leid. Vergib. Und der Herr heilt. Blick nach vorne und tu so, als wärst du nie verletzt worden. Gib dein ganzes Herz hin, als wärst du nie verletzt worden. Da liegt Segen drauf. Und Leute, ich predige hier nichts, was ich nicht selber gemacht habe. Ja. Wenn du am meisten verletzt wirst, neigst du dazu zu sagen, nie wieder. Ja. Aber wenn du sagst, doch, weil das ein göttliches Prinzip ist. Und wenn der Teufel sagt, was ist, wenn es wieder passiert? Na und? Dann werde ich wieder vergeben, Gott wird mich wieder heilen. Und dann wird er mir sagen, das ist mein Platz oder das ist nicht mein Platz. Die Leitung ist durchgeknallt, ich soll eine andere Gemeinde nehmen. Auch gut. Aber bis dahin sagst du, Herr, du hast mich hier hingesetzt, davon bin ich überzeugt. Also erkenne ich die Ordnung der Gemeinde, des Buches, der Bibel, der Familie, meines Ehemanns, meiner Kinder. Ich erkenne das an. Und da fliegt viel Segen drauf. Versprochen. Nochmal die Einladung, auch allen, die das online später hören. Wer Interesse hat, der gibt mir mal Bescheid und sagt, was du da alles so verklickert hast hier von Flut und zweiter Flut. Wo steht das? Ich finde es total schlau. Ihr sollt gläubig sein, aber nicht leichtgläubig. Ja? Wenn ich sage, ja, was weiß ich, David ist auf dem Dinosaurier geritten wie Zorro. Ja. Wo steht das? Habe ich noch nie gelesen. Was ich hier gesagt habe, hast du vielleicht wirklich noch nie gelesen oder nicht bewusst gelesen oder noch nie gepredigt gehört. Ja, frag nach. Bei David auf dem Dinosaurier, da weiß jeder, Moment, da stimmt was nicht. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Herr, dir gebührt alle Ehre. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der, der in Existenz ruft durch ein einfaches Wort des Bekennens. Herr, du bist unser Vater. Stell dir mal vor, Halleluja, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Halleluja, du bist unser Vater, du bist Liebe. Halleluja. Danke, Herr, dass du göttliche Ordnung gegeben hast in unserem Leben, nach deinem Wort, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in dem Land. Danke, dass du Ordnung geschenkt hast und dass es ein Segen ist, in Ordnung zu leben und Ordnung anzuerkennen. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir für meine Geschwister, für diese Gemeinde. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für mein Leben. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, nach den Ordnungen deines Wortes zu leben, in der Fülle deines Segens zu stehen, von dir zu empfangen, Herr. Alle Segnungen. Und wo wir verletzt worden sind oder aus unserem Charakter heraus nicht in der Lage sind, Ordnung anzuerkennen, ängstlich, vorsichtig, schüchtern, zurückhaltend, misstrauisch, heile uns. Vergib uns, dass wir nicht vergeben haben. Vergib uns, dass wir nicht vergeben haben. Heile uns und mach uns fähig. Halleluja. 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 Wenn du bei diesem Thema Ordnung, Autorität, Mann, Frau, geistliche Leiter, besonders geistliche Leiter, denn wir machen es jetzt mal ausschließlich geistliche Leiter. Wenn du bei dem Thema Ordnung und geistliche Leitung schwitzige Hände kriegst oder sich die Nackenhaare aufbäumen oder dir schon fast schwindelig wird, weil alles so innerlich unterbewusst hochkommt, was du jemals Negatives erlebt hast, und du möchtest, dass ein für alle Mal das abgeschlossen ist, das Negative, was du erlebt hast, mit geistlichen Leitern. Mach dein Herz frei. Entscheide dich, loszulassen und zu vergeben. Denn wer nicht vergibt, hat kein Problem oder eine Schwäche, sondern lebt in Sünde, sagt die Bibel. Wer in einer Gemeinde verletzt worden ist, einschließlich dieser hier, weil geistliche Autorität tatsächlich missbraucht wurde und sich entschließt, zu vergeben, das Alte loszulassen und einfach nach vorne zu gehen. Hände hoch. Wer ist das? Nur Mut, wir sind Familie untereinander, niemand muss sich vor nichts fürchten. Komm doch mal nach vorne. Jetzt ist die Gelegenheit, auch endgültig und im Nachhinein mit dem abzuschließen, was du Negatives erlebt hast. Kommt jetzt nach vorne. Victor, hilfst du mir? Danke. Nur Mut. Könnt vielleicht hier vorne Platz nehmen. Alle, die nach vorne kommt. Jetzt sind es doch mehr, genau. Okay. Komm wirklich, halt dich ruhig dazu. Halleluja. Danke, Jesus. Ich spüre ganz deutlich, dass es noch nicht alle sind. Nicht nur die drei. Mal Hände hoch, wer sich einfach nicht traut, nach vorne zu kommen. Hände hoch, wer sich nicht traut, nach vorne zu kommen. Okay. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass nicht alle sind, aber ich möchte niemanden drängen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Nochmal, wer kann, wer lieber sitzen möchte, völlig okay. Alles so, wie ihr wollt. Es ist nicht heilig zu stehen und es ist nicht heilig zu sitzen. Oder heiliger. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Wir machen einfach ein kleines Glaubensgebet. Hier können wir nachsprechen oder nachbeten und wer auf dem Platz ist, am besten die ganze Gemeinde betet das Gleiche mit. Wenn du es nicht brauchst, okay. Wenn du es gebraucht hast und du bist nicht nach vorne gekommen, warum auch immer, auch gut. Hast du es gleich vom Platz aus doch noch hingekriegt. Jesus, ich danke dir für deine Liebe und für deine Vergebung. Ich vergebe jetzt meinen geistlichen Leitern, was ich Negatives erlebt habe. Die Verletzungen, die Schmerzen, die Verachtung. Alles lasse ich jetzt los. Ich gebe es dir jetzt am Kreuz. Und ich empfange dafür Heilung, Kraft und Wiederherstellung. Ich bitte dich, Herr Jesus, erfülle mich mit neuem Mut, Leiterschaft zu vertrauen, zu akzeptieren die göttliche Ordnung, ohne diesen negativen Hintergedanken. Ich gehe nach vorne, ich blicke nach vorne, nicht mehr zurück. Und mein Vertrauen gilt dir, Herr, dass du mich bewahrst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich empfinde, hier ist jemand, der ist durch geistliche Leiterschaft verletzt worden durch Verachtung. Das bedeutet, du bist nur nebenher gelaufen in der Gemeinde und niemand hat dich ernst genommen oder für wert geachtet oder dir irgendetwas in der Richtung signalisiert. Wer ist das? Verachtung. Jemand, ein Leiter der Gemeinde, geht an dir vorbei und ob du da bist oder pups. Der nimmt jeden ernst, nur nicht dich. Der redet mit jedem, nur nicht mit dir. Der ist freundlich zu allen, an dir geht er einfach vorbei. Keiner da? Keiner da? Das ist ein sensibles Ding hier. Ich will euch nicht hier bis 22.30 Uhr durchquälen. Ja. Aber es ist wirklich eine gute Gelegenheit. Wenn ihr möchtet, lieber seelsorgerlich, lieber persönlich, ja, jederzeit gern. Einfach Hörer nehmen, anrufen. 07946 2015. Das ist ja noch online, ne? Das heißt also, halb Österreich ruft dann über die an. Und Schweiz. 0049 für Deutschland. Und dann 7946 2015. Und nach Viktor fragen. Halleluja. Okay. Preis dem Herrn. Also, nee. Jetzt ernst gemeint, arbeitet es auf. Wir haben in der Krisensituation unserer Gemeinde gesehen, dass vieles hätte nicht sein müssen, was passiert ist, weil die Leute nichts aufgearbeitet hatten und dachten, das geht schon irgendwie. Das geht nicht irgendwie, niemals. Ablegen, vergeben, vergessen, bereinigen und dann geht's. Ja. Sonst ist schlecht. Lass uns gemeinsam ein Anbetungslied singen, bevor wir dann... Bleib ruhig hier. Bevor wir dann... bevor wir dann Gemeinschaft haben und weiß nicht, Kaffeekuchen, Kekse, ist irgendwas geplant? Ja, preis dem Herrn. Also wir haben dann fröhliches Zusammensein. Ja, Amen.